Will ich Verse lesen aus 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23 bis 28. 1. Korinther 11, 23 bis 28. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Blut esst, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und esse, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Bis soweit.
Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Genau so hat Jakob seine Familie vor ungefähr 4000 Jahren eines Tages begrüßt. Denn Gott hatte in der Nacht zu ihm gesprochen und ihn an sein eigenes Versprechen erinnert. Das Versprechen, das Jakob damals in Bethel gegeben hatte, bei der Himmelsleiter. Und jetzt? Jakob war nachlässig geworden. Er war nachlässig geworden in seinem Leben mit Gott. Und bei seinen Leuten, bei seiner Familie, da war das noch viel offensichtlicher. Er, Jakob, dem Gott begegnet war, musste nun ein Reinigungsprogramm ausrufen. Er musste wieder klar Schiff machen. Er musste sich wieder ganz auf Gott ausrichten und so leben, wie es Gott gefällt. Ich wünsche mir für heute Morgen, dass wir von dieser Erzählung, ja, dass wir von Jakob lernen. Dass wir von ihm lernen und unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Dass wir uns auf den Beginn unserer Beziehung mit Gott erinnern und auf das, was wir ihm damals versprochen haben. Und ich wünsche mir, dass wir Gott wieder ganz neu kennenlernen. Dass wir ihn kennen und schätzen lernen in seiner Treue, in seiner Geduld und in seiner Liebe. Aber auch in seinem Ruf und Anspruch an uns. Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 35, die Verse 1 bis 7. 1. Mose 35, die Verse 1 bis 7. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an ihren Ohren hingen. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Bet-El. Denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Im ersten Teil der Predigt schauen wir uns die Vorgeschichte von Jakob und Bet-El genauer an. Wann war Jakob jeweils in Bet-El und was ist dort alles geschehen? Und was bedeutet dies auch für unseren Predigttext? Im zweiten Teil gehen wir einzelnen Aspekten des Predigttextes genauer nach und schauen, wie Jakob denn nun gehandelt hat. Und im dritten Teil der Predigt, da spannen wir den Bogen von Jakob damals über das Neue Testament bis zu uns heute. Und wir schauen, was dieser alttestamentliche Text auch uns heute noch zu sagen hat. Ich komme zum ersten Punkt, Jakob und Bet-El. Bet-El begegnet uns im Alten Testament mehrmals. Abraham, der Uropa von Jakob, er wird von Gott aus Haran her gerufen und er reist über Sichem nach Bet-El. Dann zieht Abraham weiter in das verheißene Land und einige Zeit später sind Abraham und Lot gemeinsam unterwegs und wiederum bei Bet-El trennen sich die Wege von Abraham und Lot und sie gehen auseinander. Und dann sind wir auch schon bei Jakob angelangt. Jakob hat seinen Vater getäuscht und so den Segen seines älteren Bruders Esau bekommen. Den Segen des Erstgeborenen. Den Segen, der mehr war als nur ein paar Worte des Vaters. Denn dahinter, hinter diesem Segen, steckte die Verheißung Gottes. Die Verheißung, dass Gott Land und Nachkommen schenken wird. Jakob hat diesen Segen also seinen Bruder weggeschnappt. Jetzt musste er fliehen und seine alte Heimat hinter sich lassen. Erschöpft von seiner Reise und sicher auch mit allen möglichen Gedanken über sich, über seine Familie, über seinen Bruder und auch seine Zukunft, legte er sich auf einem Stein zum Schlafen nieder. Und in dieser Nacht erschien Gott ihm in der sogenannten Himmelsleiter im Traum. Gott spricht in dieser Nacht im Traum zu Jakob und er verspricht ihm dieses Land, auf dem er gerade liegt. Gott verspricht ihm, dass er mit ihm sein wird und dass er ihn wieder an diese Stelle zurückbringen wird. Jakob bekommt also ungefähr genau das Versprechen von Gott zugesagt, das er soeben seinem Bruder weggeschnappt hatte. Als Jakob am nächsten Morgen aufwacht, da war er von dieser Begegnung mit Gott so beeindruckt, dass er einen Stein, den Stein, auf dem er schlief, aufstellte, Öl darüber goss und diesen Ort Bet-El nannte. Haus Gottes. Und Jakob gab Gott ein Gelübde. Wenn Gott ihn behüten wird auf der Reise, die vor ihm liegt, wenn er ihn versorgt und wenn er im Frieden zu seiner Familie zurückkommen kann, dann will er erstens, dass dieser Gott, der ihm hier erschienen ist, sein eigener Gott ist. Dann soll zweitens Gott 10% von all seinem Besitz bekommen. Und drittens, dann soll der Gedenkstein, den er aufgerichtet hat, ein Haus Gottes werden. Nach dieser Begebenheit machte er sich auf den Weg, er kam zu Laban, heiratete Lea und Rahel, arbeitete viele Jahre dort, bekam viele Kinder und er wurde sehr reich. Und eines Tages sprach nun Gott wieder zu ihm und er forderte ihn auf, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Daraufhin macht sich Jakob wieder auf die Rückreise zu seiner Familie. Seine Frau Rahel nimmt den Hausgötzen mit und versteckt ihn dann vor ihrem Vater Laban. Und schlussendlich gibt es eine friedliche Begegnung mit Esau. Und nach dieser Begegnung lässt sich Jakob dann bei Sichem nieder und wohnt dort. Hier in Sichem lebt er also wieder einige Zeit und Dann kam es zu der Geschichte mit der Dina, zu der Vergewaltigung durch Sichem. Und Simeon und Levi bringen alle Männer in Sichem um. Sie plündern die Stadt und genau an dieser Stelle beginnt nun unser Predigttext nach dieser Begebenheit. Das bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich dazu, dass Jakob handelt. Dem vorausgeht allerdings, dass Gott spricht. Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Ja, wie kam Gott dazu, von Jakob das zu verlangen? Er hat sich doch bei Sichem ganz gut eingerichtet. Und gereist war er mit Sicherheit auch schon mehr als genug. Wäre es nicht angebracht, nun im höheren Alter ihm seine Ruhe zu gönnen? Jetzt, wo doch alles einigermaßen in geregelten Bahnen verlief, okay, das mit Simeon und Levi, das hatte einiges an Staub aufgewirbelt. Aber ansonsten, die potenziellen Feinde waren ja jetzt tot. Gott erinnert Jakob ganz freundlich, aber auch ganz bestimmt an sein eigenes Versprechen. An das Versprechen, das Jakob Jahrzehnte zuvor in Bethel Gott gegeben hatte. Nach dem Traum, nach der Himmelsleiter. Was hatte Jakob damals versprochen? Er hatte versprochen, dass er zurückkommen will und für Gott dort ein Haus bauen will. In Bethel. Und zudem hatte Gott ihm auch das Land in Bethel versprochen und nicht das Land Sichem oder bei Sichem. Nun musste Jakob also los. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann. Gott hatte gesprochen und er musste sich auf den Weg machen. Kennt ihr das auch, dass man etwas vergessen hat? Vielleicht ohne bösen Vorsatz, einfach vergessen. Vielleicht war es bei Jakob genauso. Es lief alles einigermaßen und er hatte sein Versprechen total vergessen. Vielleicht hatte er es aber auch verdrängt und gehofft, dass es Gott ausreicht, was er denn bisher schon getan hat. Und jetzt, nachdem Gott gesprochen hat, durchfährt es ihn und er weiß ganz genau, was er zu tun hat. Wie gut, wenn auch wir dann so reagieren wie Jakob, wenn wir uns korrigieren lassen und wenn wir uns dann auf den Weg machen. Jakob macht sich auf den Weg. Aber vorher, bevor er sich auf den Weg machen kann, muss er noch etwas anderes erledigen. Denn es hat sich so manches in seinem Leben eingeschlichen. In seinem Leben, in seiner Familie, und zwar Sachen, die nicht zu einer Begegnung mit Gott passen. Es muss noch einiges in Ordnung gebracht werden, bevor er Gott begegnen kann. Und so begrüßt er eines Tages dann, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, seine Familie genauso, wie ich euch vorher begrüßt habe. Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Was war passiert? Seit seiner Begegnung mit Gott in Bethel, damals bei der Himmelsleiter, da war sehr viel passiert. Er hatte geheiratet und seine Frau Rahel, die hatte den Hausgötzen auf der Heimreise mitgenommen und dann vor Laban versteckt. Stellt euch mal vor, in der Familie des Jakob gibt es Hausgötzen, heidnische Hausgötzen. Und vorher haben wir auch von Simeon und Levi gehört, die Sichem geplündert haben, nachdem sie die Einwohner, die Männer umgebracht hatten. Was haben die wohl in Sichem alles gefunden? Sicherlich haben sie Wertgegenstände gefunden und Lebensmittel, aber vielleicht auch den ein oder anderen Götzen von den Einwohnern Sichems. Und diese standen nun als Siegeszeichen, als Trophäen in ihren Zelten. Jakob wusste genau, um Gott zu begegnen, muss das alles weg. Das passt nicht zu einer Begegnung mit Gott. Und dazu kam, dass Jakob versprochen hat, dass dieser Gott, der ihm damals begegnet ist, sein eigener Gott sein soll. Dass dieser Gott sein Gott sein soll, wenn alles gut wird. Es ist alles gut geworden. Jakob war in Frieden zurückgekehrt. Aber bei ihm haben sich Götzen eingeschlichen. Also genau der Grund, warum nun dieses Reinigungsprogramm von ihm durchgeführt werden muss. Alle müssen sich reinigen und neue Kleider anziehen. Was muss bei mir weg? Was steht meiner Begegnung mit Gott im Weg? Von was muss ich mich trennen? Jakob hatte Gott auch versprochen, dass er ihn anbeten will, dass er eben sein Gott sein soll, wenn er wieder gut und wohlbehalten zurückkommt. Alles war eingetroffen. Jakob war im Frieden unterwegs. Er war zurückgekommen, er wurde unterwegs bewahrt von Gott. Nur Jakob hatte sein Versprechen nicht gehalten. Ich lese weiter im Predigttext. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an ihren Ohren hingen. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Sie legten also alles ab, was in irgendeiner Weise der Begegnung mit Gott im Wege stand. Die Götzen und Hausgötzen, die Ohrringe, die als Amulette vor bösen Geistern beschützen sollten, alles gaben sie Jakob und er vergrub es unter der Terebinte. Mit dieser Handlung entwerterte Jakob diese Götzen. Er verscharrte sie im Boden. Es war eine endgültige Trennung von allem, was ihn und seine Familie von Gott trennte. Anschließend mussten sich dann alle noch äußerlich reinigen, neue Kleidung anziehen und dann konnte die Reise beginnen. Das ist auch ganz entscheidend, dass es nach der Reinigung, nach dem klar Schiff machen, auch losgeht, dass wir dann nicht stehen bleiben. Und sie brachen auf und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Warum musste denn nun der Schrecken Gottes über die Städte ringsum kommen? Warum hätten sie Jakob hinterherjagen sollen? Wisst ihr noch, was unmittelbar vor unserem Predigttext steht, was da passiert ist? Ich habe es im Überblick kurz erwähnt. Simeon und Levi, sie haben Sichem geplündert und die Männer umgebracht. Die beiden hatten also Unheil angerichtet und Jakob sagt genau vor unserem Predigttext sinngemäß zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglück gestürzt und mich stinkend gemacht bei den Bewohnern des Landes. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet. Jakob hatte also zu Recht Angst, dass sich die anderen Einwohner des Landes Kanaans an ihm rächen. Dass quasi die Verwandtschaft der Familien aus Sichem nun den Mord rächt, dass sie den nicht einfach so hinnimmt. Und wenn sich Jakob nun auf den Weg macht, dann wird er noch viel verwundbarer, viel verletzlicher, als er es sowieso schon war. Dann ist er als Karawane unterwegs und kann sich nirgends zurückziehen, wenn sich die anderen Bewohner Kanaans gegen ihn verbünden. Fällt euch was auf? Auch von diesen Bedenken, von diesen ernsthaften Bedenken, lässt Jakob sich jetzt nicht mehr aufhalten. Die Situation, in der er sich befindet, die spricht für alles, nur nicht für einen Aufbruch. Und doch, Jakob macht sich auf den Weg. Gott hatte zu ihm gesprochen und jetzt wagte er es. Und Jakob hatte es damals Gott versprochen. Das Schöne daran ist, dass Gott nun Jakob nicht in sein Verderben laufen lässt, sondern dass sich Gott zu Jakob stellt. obwohl Jakob so lange gewartet hat, obwohl es bei Jakob Götzen gab. Gott ist treu und gerecht, er sorgt für seine Leute. Er sorgt für Jakob und legt ein Schrecken auf die Städte, die ringsum waren. Somit konnte niemand die Situation, dass Jakob auf Gott vertraut, ausnutzen. Und er baute dort, also Jakob ist in Bethel angekommen, er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn dort hatte Gott sich ihm geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Er kam nach Bethel und baute einen Altar. Es ist nicht das versprochene Haus, aber immerhin. Jetzt konnte er seiner Familie erzählen, wie und wo alles geschehen ist, wo ihm Gott damals in der Himmelsleiter begegnet ist. Er baute also den Altar und benannte den Ort wiederum um, in El Bethel, Gott des Gotteshauses. Eine doppelte Bestätigung, dass er sich jetzt zu diesem Gott stellt, der ihm damals begegnet ist. Jetzt stand das Zeichen dafür, der Altar, wieder an Ort und Stelle. Ganz konkret, fassbar und sehbar. Und jetzt hatte Jakob auch seinen Teil des Versprechens erfüllt. Und er konnte sich in der Gegend, in dem verheißenen Land niederlassen und dort wohnen. Das Land, das schon Abraham versprochen war. Jetzt befand er sich dort im verheißenen Land. Ich komme zum dritten Punkt, Jakob und wir. Ich glaube, dass es vieles gibt, was wir von diesem Text lernen können, sowohl von Jakob als auch von Gott. Wir haben Gott in seiner Treue und Güte gesehen, wie er gnädig ist und wie er Jakob begleitet durch sein ganzes Leben hindurch, durch Höhen und Tiefen. Ich möchte aber auf etwas anderes hinaus. Wir haben vorher in der Textlesung die Einsetzungsworte des Abendmahls gehört. Das, was Paulus im 1. Korintherbrief geschrieben hat. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, wo da gewisse Parallelen oder Zusammenhänge bestehen können. Was die Verbindung zwischen diesen beiden Texten ist. Ich gehe auf zwei Aspekte näher ein. Der erste Aspekt ist die Aufforderung von Jakob an seine Familie. Reinigt euch, tut die Götzen weg, wechselt eure Kleider. Und mit was ist das Abendmahl verbunden? Doch ebenfalls mit dieser Selbstaufforderung, prüft euch. Genauso wie sich Jakob und seine Familie reinigen mussten, um zum Ort der Gottesbegegnung zu gehen, so gilt das auch uns heute noch. Natürlich ganz allgemein, wenn wir uns am Sonntag hier im Gottesdienst versammeln, aber ganz konkret beim Abendmahl. Prüft euch, heißt es dazu. Denn es geht um die Begegnung mit Gott selbst, mit dem Höchsten. Unser Leben als Christen begann nicht in Bethel. Aber auch bei uns gibt es irgendwo einen Beginn in unserem Leben mit Gott. Einen Anfang, quasi unser Bethel. Und mindestens bei jedem Abendmahl erinnern wir uns wieder daran, was damals geschehen ist. Und mindestens bei jedem Abendmahl werden wir wieder dazu aufgefordert, uns zu prüfen, vor Gott ins Reine zu kommen, eben unser Leben in Ordnung zu bringen. Dass wir alles beseitigen, was dieser Begegnung mit Gott im Weg steht, was Gott stört, was die Beziehung zu Gott stört. Das können Kleinigkeiten sein, die sich im Laufe der Zeit einschleichen, was wir so durchgehen lassen, vielleicht was wir auch mitgehen lassen, so wie Rahel. Das können Schätze sein, wie bei Simeon und Levi. Und das ist wahrscheinlich bei jedem von uns irgendetwas anderes. Wenn wir nun das vor Gott gebracht haben, was uns von ihm trennt, dann können wir uns auf den Weg machen, um ihm zu begegnen. Der zweite Aspekt ist der Altar des Jakob, den er aufbaut. Denn er errichtete den Altar, aber er opferte nicht darauf. Wir lesen zumindest nichts davon. Es gab immer wieder Altare, auf denen nicht geopfert wurde. Auch Abraham und Isaak haben solche Altare gebaut. Für was war dann aber dieser Altar? Welchen Zweck erfüllt solch ein Altar? Der Altar, den Jakob aufbaute, er war ein Zeichen. Ein Zeichen der Erinnerung, ein Zeichen für Gottes Treue und Geduld mit Jakob, trotz all seiner Fehler und Schwächen, trotz der langen Wartezeit, bis er nun endlich sein Versprechen erfüllte und den Altar gebaut hat. Und dasselbe haben wir auch beim Abendmahl. Brot und Wein stehen beim oder auf dem Altar. Und hier gibt es nicht mehr einen Altar. Wisst ihr warum? Weil das eigentliche Opfer längst stattgefunden hat. Damals auf Golgatha. Heute wird nichts mehr geopfert, deshalb brauchen wir keinen Altar mehr. Wir erinnern uns im Abendmahl an das, was damals geschah. An das, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass er derjenige ist, der uns das vergeben kann, was zwischen ihm und uns steht. Jesus selbst kann quasi das, was uns von ihm trennt, unter der Terebinthe vergraben. Jesus Christus ist derjenige, der die Begegnung mit Gott und die Versöhnung mit Gott erst möglich macht. Er war das einmalige und das einzige Opfer. Er gab sich selbst hin und deshalb muss heute nichts mehr geopfert werden. Beim Abendmahl handelt es sich also um ein Zeichen. Ein Zeichen, das uns von Jesus selbst gegeben wurde. Das ist quasi noch eine Steigerung zu dem Zeichen des Jakob damals in Bethel, zu dem Altar. Er hatte den Altar und wir haben das Abendmahl als Zeichen der Erinnerung. Vielleicht erinnern wir uns beim nächsten Abendmahl an Jakob und an Bethel und an seinen Aufruf zur Reinigung, an die Götzen, die unter der Terebinthe vergraben werden mussten. Und dann stehen auch wir ganz persönlich vor der Frage, was sind unsere Götzen? Was steht meiner Begegnung mit Gott im Weg? All das sollen wir vor dem Abendmahl vor Gott bringen. Das Opfer, das dafür notwendig ist, das wurde längst gebracht. Von Jesus damals am Kreuz. Und deshalb haben wir nun dieses Erinnerungszeichen. Nicht ein Altar, sondern das Abendmahl. Das Abendmahl erinnert uns an das, was damals geschah. So wie der Altar Jakob daran erinnerte, an seine Begegnung mit Gott. An seine Begegnung mit Gott und an sein Leben mit Gott. Und deshalb heißt es auch für uns immer wieder, aufs Neue, jedes Mal, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Ich bete zum Schluss noch und ich bitte euch, soweit möglich aufzustehen. Herr, hab Dank für diesen Text. Hab Dank, dass du damals mit Jakob warst und ihn nicht in Ruhe gelassen hast, sondern ihm nachgegangen bist und ihm geholfen hast, ein Leben mit dir zu führen. Hab Dank für deine Langmut und Geduld. Herr Jesus, bitte zeige uns, wo unsere Götter sind, die weg müssen, wo wir uns reinigen müssen, um mit dir zu leben, um vor dich zu kommen. Hab Dank, dass du selbst das Opfer bist, das diese Vergebung möglich macht. Bitte hilf uns, in unserem Leben mit dir immer wieder innezuhalten, um uns an dich und unser Leben mit dir zu erinnern und um uns entsprechend auszurichten. Bitte korrigiere uns, korrigiere mich, wo ich falsch unterwegs bin und führe uns auf einen guten Weg, auf deinem Weg. Amen.